Ich bin sehr froh und dankbar, heute hier bei euch sein zu dürfen. Ich war schon einige Male hier zu Gast, wenn der Allianzkonvent hier stattfindet, und heute mal euch alle so ein bisschen kennenzulernen, macht mir sehr viel Freude. Und Freude ist auch, wie wir schon gehört haben, das Thema der Allianz-Gebetswoche. Ich weiß nicht, wie das bei euch Sitte ist. Habt ihr eure Bibeln dabei? Nee, okay, das ist nicht so. Also, ja, okay, da hinten hat jemand genickt. Gut, eine Handybibel. Ihr könnt, falls ihr sie dabei habt, sie gern aufschlagen in Apostelgeschichte Kapitel 14. Ansonsten für alle anderen lese ich die Bibelstellen auch vor. Es wird, denke ich, auch ohne eigene Bibel möglich sein zu folgen. Ja, das Thema für heute ist Freude an der Schöpfung. Und dazu wurde eine Bibelstelle ausgewählt, wo ich erstmal ein bisschen gestutzt habe, weil die Bibelstelle irgendwie gar nichts mit dem Thema zu tun hat. Ich habe dann auch Eckhart geschrieben und er sagte auch, ja, ich weiß auch nicht so richtig, was ich da jetzt draus machen soll, weil er darf über den Text dann bei uns heute predigen, heute Nachmittag. Ich lese den Bibelvers mal vor und dann bete ich noch kurz und dann gehen wir gleich in den Kontext rein dieser Schriftstelle. Apostelgeschichte 14, Vers 17. Da heißt es, und doch hat er, also Gott, sich selbst nicht unbezeugt gelassen. Er hat uns Gutes getan, uns vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben und unsere Herzen erfüllt mit Speise und Freude. Vater, wir danken dir, dass wir heute auf dein Wort hören können. Wir danken dir, dass wir in deiner Gegenwart zusammenkommen. Danke, Herr, dass du spürbar anwesend bist. Und Herr, wir sehnen uns nach einer Offenbarung von dir. Wir sehnen uns danach, dass du in unseren Herzen etwas bewirkst. Herr, es reicht uns nicht, theologisch nette Ausführungen zu hören und vielleicht was Neues über einen Bibelvers zu lernen. Herr, das reicht uns nicht. Wir sehnen uns danach, dass wir dich besser kennenlernen. Wir sehen uns danach, dass du in uns ein Werk tust, sodass wir von hier weggehen, anders als wir gekommen sind, verändert. Herr, und das kann nur durch deinen Geist passieren. Da kann ich noch so schön reden, du musst das vollbringen. Und darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen. Amen. Okay. Es gibt so eine alte Regel, wenn man sich einen Bibelvers anguckt, es ist immer erstmal wichtig zu schauen, was ist denn da der Kontext? Punkt 0 wäre das, ja. Das ist noch kein richtiger Punkt. Nee, Moment, das ist ein zweiter. Ja, Kontext. Was ist der Kontext? Also was steht vor dieser Bibelstelle? Was steht nach dieser Bibelstelle? Was ist die ganze Szene, in der sich das abspielt? Was ist das für ein Buch, in dem das geschrieben steht? Und da möchte ich mal ganz kurz mit euch darauf schauen, bevor wir dann auch dann nochmal diesen ganzen Abschnitt lesen, damit wir so ein bisschen eine Orientierung haben. Denn auch dieser Bibelvers gerade fängt ja auch mittendrin an. Mitten in einem Satz, geht mit und los, kleingeschrieben. Also irgendwie da fehlt davor und danach fehlt ein bisschen was. Dieser Bibelvers kommt aus der Apostelgeschichte und die Apostelgeschichte ist ein Geschichtsbuch in der Bibel und sie beschreibt die Geschichte der ersten Gemeindegeneration. Besonders die ersten 12 Kapitel handeln von der Gemeinde in Jerusalem und in Judäa, damals auch in den Orten, wo Jesus auch gewirkt hat. Und von da aus geht es dann über die Apostel in alle Welt hinaus. Also der ganze damals, der ganze Mittelmeerkreis wird dann quasi missioniert und das ist die Geschichte davon. Und hier haben wir eine Geschichte von Paulus und Barnabas. Das waren quasi zwei Apostelkollegen und die sind auf Missionsreise unterwegs. Und zwar in dem Gebiet der heutigen Türkei. Die Türkei war ja die ersten Jahrhunderte ein sehr christliches Land, die ersten Jahrhunderte nach Christus, sehr christlich, und da begann quasi eine Erweckungsbewegung und Paulus und Barnabas waren da unterwegs und gerade kamen sie aus einer kleinen Stadt, die heißt Ikonium, und dort sind die Dinge nicht so ganz erfolgreich verlaufen, Leute haben sich bekehrt, in dem Sinne schon sehr erfolgreich, aber dann hatten die Juden was gegen sie und sie wollten sie steinigen und dann sind sie nur knapp dieser Steinigung entronnen, dem Tod, und sind auf der Landstraße, die durch Ikonium Richtung Süden führt, einfach weitergegangen zum nächsten Ort. Und da spielt sich unsere Geschichte ab, nämlich in Lystra. Das ist auch ein kleines Dorf gewesen, gar nicht so groß, diese Stadt. Und dort beginnen sie zu evangelisieren und zu missionieren. Und Paulus sieht einen gelähmten Mann, der Glauben hat, geheilt zu werden. Wie er das jetzt nun gesehen hat und wie er das nun festmachen konnte, dass nun gerade der den Glauben hat, weiß ich nicht. Aber Er heilt ihn mit einem Wort. Er sagt, steh auf im Namen Jesu, und dann ist er geheilt. Und dann beginnen die Menschen dort, die rasten völlig aus, sind ganz aus dem Häuschen, weil sie denken, Zeus und Hermes sind zu uns herabgekommen. Also die Götter sind den Menschen gleich geworden, weil sowas kann ja nur ein Gott. Und Paulus hat jetzt nun ein Problem, was wenige Prediger in der Kirchengeschichte, denke ich, hatten. Sie mussten die Zuhörer überzeugen, dass sie selbst keine Götter sind. Also ich hatte das Problem noch nie. Ich predige jetzt auch schon 10 Jahre. Ecki hatte das Problem vielleicht schon, ich weiß es jetzt nicht. Das müsst ihr jetzt hier einschätzen. Aber das ist quasi das Ziel der Predigt von Paulus. Ich muss den Leuten begreiflich machen, ich bin gar kein Gott. Und der Barnabas ist auch kein Gott. Ja, Barnabas sollte Zeus sein und er war der Hermes, weil er der Wortführer war. Und hier setzt das jetzt ein, und da möchte ich euch diesen Abschnitt jetzt noch vorlesen. Apostelgeschichte, Kapitel 14, Verse 14 bis 18 dieses Mal. Und da werdet ihr auch unseren 17. Vers dann gleich wiedererkennen. Als aber die Apostel Barnabas und Paulus das hörten, zerrissen sie ihre Kleider und sie eilten zu der Volksmenge, riefen und sprachen, ihr Männer, was tut ihr da? Auch wir sind Menschen von gleicher Art wie ihr und verkündigen euch das Evangelium, dass ihr euch von diesen nichtigen Götzen bekehren sollt zu dem lebendigen Gott, der den Himmel und die Erde gemacht hat, das Meer und alles, was darin ist. Er ließ in den vergangenen Generationen alle Heiden ihre eigenen Wege gehen, doch hat er sich selbst nicht unbezeugt gelassen. Er hat uns Gutes getan und uns vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben und unsere Herzen erfüllt mit Speise und Freude. Obgleich sie dies sagten, konnten sie die Menge kaum davon abbringen, ihnen zu opfern. Also das ist filmreif, finde ich, ja, so ein Eklat in einem evangelistischen Gottesdienst. Ja, jeder, der sowas mal erlebt hat in irgendeiner Form, der erinnert sich da gern dran zurück. Also das ist verrückte Situation. Und jetzt hatte ich natürlich diesen Abschnitt und ich wusste nicht so recht, okay, mit Freude an der Schöpfung hat das jetzt nicht wirklich was zu tun. Aber ich versuche zum Ende hin den Bogen zum Thema wieder zu schlagen, und ich habe euch 3 Punkte mitgebracht. Wie in jeder guten Predigt sind 3 Punkte da. Und der erste Punkt heißt der lebendige Gott. Der lebendige Gott. Das ist diese Wortgruppe, diese Bezeichnung für Gott, benutzt Paulus im 15. Vers. Und er sagt zu diesen Heiden hier, und wir verkündigen euch das Evangelium, dass ihr euch von diesen nichtigen Götzen bekehren sollt zu dem lebendigen Gott. Und Paulus ist da sehr konfrontativ. Er nimmt kein Blatt vor dem Mund. Und wir sehen auch, wie aufgeheizt die Stimmung war. Ja, sie hatten gerade den Stier gebracht, den sie gerade opfern wollten für die Götter. Und er ist sehr, sehr, wird emotional, weil das die Themen waren, die Paulus natürlich umgetrieben haben, weil er ja besorgt war um die Ehre Gottes. Und er weiß, dass sein Gott der lebendige Gott ist. Und er stellt das sogar gegenüber und sagt, ihr dient den nichtigen Götzen. Das ist übrigens eine hebräische Redensart im Alten Testament, im Hebräischen. Da, wenn ihr das Wort Götzen lest, dann ist das Wort wörtlich übersetzt Nichtse. Das sind Nichtse. Und Paulus greift das hier auf aus seiner Denke und natürlich hier auf Griechisch dann und sagt, ihr sollt euch von den nichtigen Götzen bekehren zu dem lebendigen Gott. Also er fordert direkt diese ganze Gruppe fordert er direkt hinaus, heraus und sagt, ihr dient den nichtigen Götzen und wir bringen euch die Botschaft, das Evangelium von dem lebendigen Gott. Also der hatte schon Mut. Man hätte es ja auch irgendwie politisch klug, ihr habt ja einen Weg und das ist jetzt eure Erkenntnis, aber wir bringen was anderes und vielleicht wollt ihr das ja auch mal anhören und dann könnt ihr mal überlegen. Nein, das macht Paulus nicht. Er sagt, ihr dient den nichtigen Götzen und ihr müsst euch bekehren, ihr sollt euch bekehren zu dem lebendigen Gott. Paulus macht klar, dass es nur einen lebendigen Gott gibt. Was für das Denken der Griechen damals ein Affront, eine Herausforderung sondersgleichen war, weil ihr kennt das ja, die griechischen, römischen Götter, das war eine Vielzahl von Göttern. Jeder so mit einem anderen Zuständigkeitsbereich, der Göttervater Zeus auf seinem Olymp und dann war der Poseidon für das Meer und dann Venus für die Liebe und so weiter und dann diese ganzen Götzen. Und Paulus tritt auf und sagt, es gibt nur einen lebendigen Gott. Und das waren ja auch nicht Leute wie so in unserer Gesellschaft, wo die Leute sich größtenteils nicht sehr viel aus Glauben und Gedanken über Gott machen. Das waren richtig fromme Leute. Die waren dem Götzendienst, könnte man sagen, richtig hingegeben. Die wollten sofort waren die begeistert, ach, die Götter sind jetzt da, komm, wir opfern den gleich, so muss das sein. Wir leben für die Götter und sie bringen gleich dann einen Stier, was ja auch kein billiges Opfer ist. Die waren wirklich hingegeben. Und Paulus stößt die Leute vor den Kopf und fordert ihr gesamtes Weltbild heraus. Halleluja, sage ich da. Das sind Prediger, solche Prediger brauchen wir, die eine Konfrontation mit den Zuhörern nicht scheuen, sondern die Wahrheit in Liebe sagen, auch wenn sie konfrontativ ist, auch wenn sie herausfordert und auch wenn das Risiko besteht, dass die Zuhörer beleidigt weggehen. Ich hoffe natürlich nicht, dass ihr heute beleidigt weggeht, sondern dass ihr euch auch an dieser wunderbaren Geschichte erfreut und an der Offenbarung. So, und die Frage ist für uns natürlich, wie ist es mit uns? Wie leben wir? Sind wir vom Konzept eines lebendigen Gottes nicht auch herausgefordert? Leben wir mit Gott so, wie als ob er lebendig wäre? Ach, da hinten sitzt ja noch jemand. Gar nicht gesehen da. Ich muss ein bisschen rüber. So, damit ich dich auch sehen kann. Denn oft leben wir als Christen nicht wirklich so, als ob Gott lebendig wäre. Ich weiß nicht, ob du, wenn du jemanden, sicherlich jeder von uns hat Verwandte, die schon gestorben sind und die zum Herrn gegangen sind. Und es ist so, dass wenn jemand gestorben ist, zumindest ist es bei uns in der Familie so, wir denken jetzt nicht die ganze Zeit an den oder an diese Person. Früher, als sie lebendig war, da lebte sie noch mit uns und dann haben wir sehr viel Austausch gehabt und hatten Umgang miteinander und hatten eine Beziehung. Aber jetzt, wenn die Person nicht mehr unter uns weilt, wenn sie gestorben ist, begraben wurde, dann denken wir vielleicht noch am Todestag an sie oder am Geburtstag oder am Hochzeitstag oder wie auch immer, so an besonderen Daten. Aber so richtig jetzt die ganze Zeit an diese Person denken wir nicht mehr. Ist ja auch gut so, ist ja auch ein Trauerprozess, dass wir da hinkommen und die Person loslassen. Aber was hat das mit unserer Beziehung zu Gott zu tun, wenn wir mit unserem Gott nicht mehr rechnen als einem lebendigen Gott? Als einem Gott, der sich mitteilen will, einem Gott, der eine Beziehung mit uns möchte? Ich würde mal die These aufstellen, dass leider sehr viele Christen auch nicht wirklich so leben mit diesem Bewusstsein, dass unser Gott ein lebendiger Gott ist. Ja, wir nehmen ihn zu Weihnachten, wir nehmen ihn zu Ostern und wir nehmen ihn irgendwie am Sonntag, da ist so die fromme Zeit, da kommen wir hier zusammen, der Ecki erzählt uns was Schönes und dann singen wir ein Lied und dann gehen wir wieder raus und dann geht wieder das normale Leben los. Das ist nicht das christliche Leben. Um genau zu sein, ist es eigentlich ein Glaube an einen toten Gott, kein lebendiger Gott. Denn wenn Gott wirklich lebt, wenn das, was die Bibel wirklich sagt, wenn das stimmt, wenn das echt ist, warum lebe ich dann von Montag bis Samstag, ja, ihr habt Bibelstunde am Mittwoch, ne? Montag bis Samstag, außer am Mittwoch die 2 Stunden, warum lebe ich dann so, als ob dieser Gott gar nicht da wäre? Als ob es mit ihm nicht zu rechnen wäre, als ob mit ihm nicht zu rechnen wäre, als ob er keinen Plan hätte. Als ob es ihm egal wäre, was er über mich denkt und über mein Verhalten denkt. Dass er hat nämlich eine Meinung zur Sünde. Er hat eine Meinung zu unserem Verhalten. Und noch viel mehr als das will er eingreifen in unser Leben. Er möchte ein bewusster Teil unseres Lebens sein. ein lebendiger Gott. Und wir können uns entscheiden, beziehungsweise wir können lernen, dieses bewusste Leben mit Gott in unseren Alltag zu integrieren. Denn nichts anderes verdient unser Gott. Deswegen sagt Paulus übrigens auch, betet alle Zeit. Denn im Psalm 94, Vers 7, ich streue immer mal noch so eine andere Bibelstelle ein, ich hoffe, das ist okay für euch, da heißt es von den Gottlosen, dass sie quasi Sünden verüben und dann sagen sie zu sich selbst, der Herr sieht es nicht. Der Gott Jakobs achtet nicht darauf. Und deswegen ist es so wunderbar, dass die Jahreslosung ist, der Herr sieht mich. Denn das ist die das ist im Grunde nichts anderes als, mein Gott ist lebendig. Er hat Interesse an mir und er möchte mit einbezogen werden in unser Leben. Denn er hat dich nicht erkauft, damit du eines Tages im Himmel bist, sondern er hat dich erkauft am Kreuz von Golgatha, damit du mit ihm eine Beziehung haben kannst und damit du mit ihm zusammenleben kannst. Weil wir sonst gar keinen Unterschied machen zu den Heiden damals, die den nichtigen Götzen dienen. Zweitens, seid ihr noch bei mir? Wenn ihr mal zwischendurch nickt, ihr müsst nicht Amen sagen, aber mal so zwischendurch nicken und irgendwie, ich weiß, wir sind der Deutsche und so und immer schön den Ball flach halten, aber wenn ihr mal so nickt, dann weiß ich, ja, okay, jetzt, also ich habe schon vereinzelte Nicker gesehen, ja, aber lasst uns dann das noch ein bisschen weiter üben, das hilft mir dann enorm. Da weiß ich, ah ja, da hört jemand zu. Okay, zweitens. Also der erste Punkt war, der lebendige Gott, und jetzt gehen wir über zu zweitens, hat sich nicht unbezeugt gelassen. Wir lesen nochmal den Vers 17. Und doch hat er sich selbst nicht unbezeugt gelassen. Er hat uns Gutes getan, uns vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben und unsere Herzen erfüllt mit Speise und Freude. Paulus erklärt den Heiden jetzt, also Achtung, nicht nur, es gibt nur einen lebendigen Gott und ihr dient den nichtigen Götzen, sondern dieser lebendige Gott ist eigentlich für euch nichts Fremdes. Er hat sich nicht unbezeugt gelassen. Heutzutage redet ja eigentlich, also ich kenne niemanden, der sagt, ich habe das nicht unbezeugt gelassen, aber deswegen ist es gut, wenn wir uns damit beschäftigen, was meint Paulus denn hier überhaupt? Paulus redet davon, dass Gott beweist, dass er da ist und er verweist dann auf den Segen, den die Heiden erleben dürfen, in Form von Regen vom Himmel und fruchtbare Zeiten. Mit anderen Worten, ihr habt was zu essen. Euch geht es gut. Ihr habt genug zu essen. Na, das ist kein Verweis, wie das vielleicht diejenigen, die diesen Bibelvers ausgesucht haben, auf allgemeine Freude an der Schöpfung, sondern es geht hier explizit um das Ökosystem, was unsere Versorgung mit Nahrungsmitteln möglich macht. Und das ist ein Segen Gottes. Und dieses Ökosystem ist etwas sehr, sehr Wertvolles. Ich bin immer so ein bisschen, ein Hobby von mir ist, mich mit Geschichte zu beschäftigen. Und es gab im 5. Jahrhundert einen Vulkanausbruch. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, ein Vulkanausbruch auf Island höchstwahrscheinlich, kann man heute nicht mehr ganz genau beweisen, aber was danach passiert ist, kann man beweisen, nämlich, dass sich die gesamte nördliche Hemisphäre auf der Erde verdunkelt hat. Wolken, Aschewolken waren über dem ganzen nördlichen Erdball verteilt und haben die Sonne verdunkelt für 3 bis 4 Jahre. Das können Wissenschaftler nachweisen, weil sie die Baumringe von solchen alten Bäumen quasi sehen, okay, da ist irgendwas Markantes passiert und auch von griechischen Geschichtsschreibern, die aufgeschrieben haben, für die das natürlich eine Strafe der Götter war und auch christlichen Historikern, die es ja damals dann schon gab, für die das auch eine Form von Gericht gab. Und ihr Lieben, es muss nur dieser eine Vulkan nochmal so heftig ausbrechen und unser ganzes Ökosystem, in dem wir leben und was uns versorgt und worin es uns gut geht, ist betroffen und kann aus den Fugen geraten. Ganz zu schweigen, wir haben das ja erlebt, auch während der Corona-Zeit, von den Handelsketten und all diesen Dingen, die sehr leicht kaputt gehen können. Und Paulus verweist darauf und sagt, dass das Ökosystem so funktioniert, wie es funktioniert, dass ihr deshalb genug zu essen habt, ist ein Zeugnis, dass es einen Schöpfergott gibt, der das eingerichtet hat, dass ihr essen könnt und euch daran freuen könnt, genug Essen zu haben. Ja, es geht hier nicht um das eigene Know-how, dass sie wissen, wie sie sich versorgen können, sondern es geht darum, dass Gott seinen Segen gibt und dass deshalb die Lebensgrundlage vorhanden ist. Das ist das Zeugnis Gottes. Er hat die Schöpfung so angelegt, dass wir gut leben können. So, und jetzt kommt das Spannende. Was ist unsere Antwort darauf? Was ist unsere Reaktion? Weil Paulus bringt nicht einfach nur so eine Tatsache und sagt, ja, wisst ihr, dass das hier so funktioniert, jetzt habe ich das euch auch mal erklärt, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, sondern, wie wir schon gehört haben, er fordert sie heraus und sagt, was ist eure Antwort darauf? Und ich möchte diese Herausforderung heute an uns weitertragen. Was ist unsere Antwort darauf? Was ist deine Antwort darauf? Mir wurde die Erlaubnis gegeben, euch alle zu duzen. Es tut mir leid, aber die Schuldigen sitzen dahin und hier, aber egal. Nicht, dass ihr euch wundert, ja. Im Anschluss sieht sich euch dann wieder. Was ist unsere Antwort darauf? Was ist unsere Antwort darauf? Paulus greift genau diese Diskussion im Römerbrief wieder auf, wo er davon redet, dass Gott anhand der Schöpfung gesehen werden kann. Römer 1, Vers 20, denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten, also im Geschaffenen, wahrgenommen und geschaut, damit sie, die Sünder, ohne Entschuldigung sind. Und jetzt kommt die Antwort derjenigen, von denen Paulus hier redet, auf diese Schöpfung und den Gott, der dahinter steht. Jetzt kommt die Antwort darauf. Weil sie Gott kannten, also von ihm wussten, durch die Schöpfung, ihn aber weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen auf Nichtiges, da ist es wieder das Nichtige, verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Die Antwort darauf, dass Gott die Schöpfung so eingerichtet hat, dass wir gut leben können, ist Gott als Gott verherrlichen, ihn anerkennen, ihn anbeten und ihm Dank darbringen. Mit anderen Worten, Demut. Demut vor dem Herrn. Ihm die Anerkennung zu geben, die ihm gebührt. Und das sollte auch unsere Handlung sein, unsere Haltung sein gegenüber Gott, wenn wir das Wunderbare, ich komme dann gleich noch zum Genuss, ja, wenn wir all diese wunderbaren Dinge genießen, die der Herr uns schenkt, dann sollte unsere Antwort und unsere Haltung sein, dass wir Gott anbeten, ihn verherrlichen und dass wir dankbar sind. Und das heißt übrigens nicht Dankdenkung, sondern Danksagung. Und das ist nicht immer so leicht. Wenn meine Schwiegereltern bei uns zu Weihnachten zu Besuch kommen, das ist für mich immer wieder eine Überwindung zu sagen, ich will jetzt noch beten. Weil ich weiß, insgeheim, die lachen mich aus und die finden das so dumm und so dämlich, sich einem Gott da oder Gott Danke zu sagen. Aber es ist für mich immer wieder wichtig zu sagen, nein, wir sagen Danke vor dem Essen. Weil das Essen, was wir haben, ist nicht selbstverständlich. Das Leben, was wir leben, ist nicht selbstverständlich. Wir verherrlichen Gott als Gott und wir sagen ihm Danke. Und für uns steht die Frage, haben wir uns schon an diesen Luxus gewöhnt, in dem wir leben? Ist es für uns selbstverständlich hin? Nehmen wir das als selbstverständlich hin? Entschuldigung. Die Bibel ruft uns zu einem bewussten Leben vor Gott in Dankbarkeit auf. Und damit unterscheiden wir uns, wie ich gerade schon dem Beispiel meiner Schwiegereltern genannt habe, damit unterscheiden wir uns radikal von der Welt und verherrlichen Gott. Weil die Welt in ihrem Stolz und mit ihrem Hochmut sagt, warum soll ich Danke sagen für das Essen? Ich habe gearbeitet, deshalb konnte ich mir Essen kaufen. Warum sollte ich jetzt da irgendeiner anderen Instanz Danke sagen? Ja, die Frage ist, warum konntest du arbeiten? deine zwei Hände, denkst du, dass das, wenn die gesund sind, denkst du, dass das selbstverständlich ist? Drittens. Der erste Punkt war, der lebendige Gott. Der zweite Punkt war, hat sich nicht unbezeugt gelassen. Und jetzt kommt hier unser heutiger Lieblingsvers. Und unsere Herzen erfüllt mit Speise und Freude. Gibt es dann hier noch Kaffee und Kuchen oder sowas? Ja, sehr gut. Speise und Freude. Das macht dann, da kommt das beides wieder zusammen. Gott erfüllt unsere Herzen mit Speise und Freude. Das Leben zu genießen ist ein Segen. Gott möchte, dass wir uns freuen. Das ist eine gute Botschaft. Wir können jetzt mal so ganz spontan, intuitiv lächeln dazu. Ja? Das passt ja zum Thema Freude. Er möchte, dass wir uns freuen. Er möchte, dass wir uns freuen. Und nicht nur so hochspirituell, so, ja, ich freue mich allein an dem Herrn. Alles hier unten ist Weh und Ach und Klage, aber ach, der Herr, der Himmel. Nein, das ist nicht das, was gemeint ist, mit Speise und Freude. Und er meint nicht geistliche Speise, wobei die auch toll ist. Ja. Bin ich auch dankbar dafür. Aber er meint ganz irdische Dinge. Wir sollen uns freuen an Essen, freuen an der Natur, freuen an Tieren. Ich weiß nicht, ob es hier Hundehalter gibt oder Katzenhalter. Ich bin eher Team Hund. Ja. Wir können uns freuen an Sport, freuen an Gemeinschaft, freuen an schönen Bildern, an schönen Liedern, wie wir sie vorhin gehört haben, und meinetwegen auch an guten Filmen. Gott hat uns geschaffen, um Freude zu haben. Nicht nur, das ist nicht der einzige Grund, weshalb wir existieren, aber es ist ein wichtiger. Und wenn wir den rausnehmen, wird es doch sehr trübe in unserem Leben. Gott möchte, dass wir uns freuen. Und das ist gar nicht so selbstverständlich, dass wir genießen und Freude haben. Prediger Kapitel 6, Verse 1 und 2. Prediger ist immer ein sehr herausforderndes Buch, das zu zitieren in einer Predigt. Ich wage es mal. Prediger Kapitel 6, Vers 1 und 2, da heißt es: Es gibt ein Übel, das ich gesehen habe unter der Sonne, und schwer lastet es auf den Menschen. Wenn Gott einem Menschen Reichtum, Schätze und Ehre gibt, sodass es ihm an gar nichts fehlt. Traumhaft, oder? Reichtum, Schätze, Ehre, es fehlt an nichts. Es fehlt ihm an nichts, wonach seine Seele begehrt. Wenn, jetzt kommt das Aber, wenn ihm Gott aber nicht gestattet, davon zu genießen, sondern ein Fremder bekommt es zu genießen, so ist das nichtig und ein schweres Leid. Es ist eine Sache, viel zu haben oder vielleicht immer mehr zu bekommen an Reichtum, an Ehre, Macht und Geld und Besitztum. Und es ist eine andere Sache, ob ich diese Dinge genießen kann. Genießen zu können, ist ein Segen von Gott. Und es ist quasi eine Form von Gericht, von Züchtigung Gottes, wenn wir das, was wir haben, nicht genießen können. Vielleicht denkst du jetzt, was redet der da bitte? Was kann mir einer erklären, was der jetzt hier vorne von sich gibt? Ich versuch's. Ich kenne Leute, die haben... Es sind Unternehmer, die arbeiten sehr, sehr viel. Und weil sie viel, viel arbeiten, verdienen sie sehr, sehr viel. Und dann gibt es in meinem Bekanntenkreis jemanden, der hat ein riesiges Grundstück mit Wald. Und dann gibt es einen Pool und einen Fußballplatz und dann mehrere Motorräder, einen Haufen Mountainbikes und ein enormer Reichtum. Aber soll ich euch was sagen? Der kann das nicht genießen. Wenn er sich ein Spielzeug gekauft hat, denkt er schon über das nächste nach. Und wenn er sich das dann gekauft hat, dann kommt dann das Boot und dann, aber dann brauche ich ja noch das. Und dann brauche ich ja noch das. Und dann brauche ich noch das. Und dann, er ist getrieben von der Gier nach mehr, weil Gott ihn verwehrt, das ist zumindest meine Einschätzung der Sache, weil Gott es ihm nicht gestattet, das, was er hat, zu genießen. Und dem gegenüber gibt es jemanden, der hat sehr, sehr wenig. Ich schätze mich als jemand ein, der schon gut dasteht. Also ich bin schon dankbar. Aber es gibt Leute, die haben noch weniger und die können sich auch nicht mehr leisten. Aber der große Unterschied, Sie können das, was sie haben, genießen. Und das ist der wahre Segen. Das ist der wahre Reichtum. Ich hoffe, ich konnte es euch jetzt ein bisschen näher bringen, was ich meine. Es gibt ein Übel, das ich gesehen habe unter der Sonne, und schwer lastet es auf den Menschen, wenn Gott einem Menschen Reichtum, Schätze und Ehre gibt, sodass ihm gar nichts fehlt, wonach seine Seele begehrt, wenn ihm Gott aber nicht gestattet, davon zu genießen, sondern ein Fremder bekommt es zu genießen, so ist es nichtig und ein schweres Leid. Genießen zu können ist eine Gabe. Und da möchte ich jetzt zu guter Letzt noch auf das Thema von der Evangelischen Allianz zurückkommen. Ja. Freude an der Schöpfung. Wir dürfen und wir sollen die Schöpfung genießen. In unserer elektronisierten Plastikwelt, wo ständig rund um die Ohren Nachrichten, Informationen auf uns einprasseln, ist es umso wichtiger, rauszugehen in die Natur, sich ja, in die Ruhe zu begeben, wo nicht das laute, die lauten Motorengeräusche sind, sei es in den Garten oder in den Wald oder an den Strand oder wie auch immer, und die Natur zu genießen. Sich der Natur auszusetzen, heißt, dass unsere Seele sich dem Schöpfer aussetzt. Dein Körper geht in die Natur, deine Seele geht in die Nähe des Schöpfers. Ich weiß, das ist wieder das nächste große Kapitel, was wir hier aufschlagen, aber nehmt das einfach mal so mit als Ermutigung, denn die Natur tut uns wirklich sehr, sehr gut. Sie entschleunigt unsere Gedankenwelt und bringt die Seele zur Ruhe. Und wir können so ganz anders uns immer wieder auf das besinnen, worum es wirklich geht und was wichtig ist. Okay, kurze Wiederholung, damit ihr das noch alles rekapitulieren könnt. Erstens, wir haben einen lebendigen Gott. Zweitens, er hat sich nicht unbezeugt gelassen. Und drittens, er hat unsere Herzen erfüllt mit Speise und Freude.